ARD.
Jetzt haben natürlich die NATO-Staaten eine sehr starke Position. Und ein Erklärungsversuch ist halt eben, dass Russland gegenüber diesem wahrgenommenen Block als relevant angesehen werden möchte. Wie mache ich das? Ich provoziere.
Das Ganze wird jetzt von Moskau geleugnet. Nein, man habe nicht die Absicht, die Seegrenzen in der Ostsee zu revidieren.
Seegrenzverschiebungen, die hat es in der Vergangenheit sehr, sehr oft gegeben. Solche Linien verändern sich laufend.
GPS sollte dafür sorgen, dass wir miteinander verbunden bleiben können. Russland nutzt das jetzt anders und es wird immer wieder so kleine Stiche setzen.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio.
Stellt euch vor, es gibt seit Jahren eine anerkannte Grenze und jetzt sagt eine Seite, die müssen wir verändern, das passt uns so nicht mehr.
Mitten in Europa, wo uns die Grenzen so unverrückbar vorkommen. Auf dem Land, auf dem Wasser scheint es gar keine zu geben.
Was natürlich nicht der Fall ist. Auch die Meere sind von Grenzen durchzogen. Und um die geht es jetzt, die in der Ostsee nämlich.
Russland wolle seine Grenzen in der Ostsee verschieben. So musste gestern ein Gesetzesprojekt interpretiert werden.
Ja, und wenn von verschieben die Rede ist, dann mit Sicherheit in einer bestimmten Richtung. Entsprechend groß war die Aufregung bei den Nachbarstaaten, vor allem in Schweden.
Was dahinter steckt, das versuchen wir heute zu klären. Wir sind Bruno Dietl
und Martin Spiller. Und heute ist Donnerstag, der 23. Mai.
Und wenn ihr keine Ausgabe der News Junkies verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach in der ARD Audiothek. Also, was ist passiert?
Ja, es geht um einen Gesetzentwurf der russischen Regierung, des Verteidigungsministeriums. Der war am Dienstagabend in einer Datenbank veröffentlicht worden, war auch zu sehen auf der Webseite der russischen Regierung, die regierungskritische Moscow Times berichtete. Und dieser Gesetzentwurf, der stellte die Grenze an zwei konkreten Stellen in Frage.
Und das sind Grenzverläufe, die unter anderem auch Finnland und Litauen betreffen, hat Deutschlandfunk-Korrespondentin Sabine Adler erklärt.
Und zwar ist das ein Teil der Wasserfläche, so heißt es, im Osten des finnischen Meerbusens und in der Nähe der Städte von Baltijsk und Zelenogradsk im Kaliningrader Gebiet, die zu russischen Binnenwässern erklärt werden könnten. Und an der Grenze zu Finnland soll es unter anderem um eine Zone gehen, in der die Inseln Jehi, Sommers, Holland, Rocha, Mali, Tjuta, Migrund und auch dass die Eingangspforte sozusagen des Narva-Flusses betroffen sind.
Der Begründung dafür, bei der Festlegung dieser Grenzen 1985, da sei zu ungenaues Kartenmaterial verwendet worden. Die Koordinaten, die würden nicht mehr der aktuellen geografischen Situation entsprechen.
Mehrere Staaten haben dagegen protestiert. Aus dem litauischen Außenministerium zum Beispiel hieß es, Russlands Vorgehen könne als bewusste, gezielte und eskalierende Provokation angesehen werden, mit der die Nachbarländer und ihre Gesellschaften eingeschüchtert werden sollen.
Ja, und vor allem in Schweden schrillten die Alarmglocken. Besonders Gotland, die Urlaubsinsel, die liegt zwischen Schweden und den baltischen Ländern wie ein Flugzeugträger in der Ostsee. Der Chef der schwedischen Armee warnt, Zitat, ich bin sicher, dass Putin sogar beide Augen auf Gotland geworfen hat. Putins Ziel ist es, die Kontrolle über die Ostsee zu erlangen.
Wie groß ist die Bedeutung Gotlands? Stimmt es, dass wer Gotland kontrolliert, auch die Ostsee kontrolliert? Das haben wir heute Helge Adrians gefragt. Der arbeitet bei der Stiftung Wissenschaft Politik mit dem Schwerpunkt maritime Sicherheit.
Und war bei der Marine auch schon auf NATO-Schiffen im Einsatz.
Gotland liegt nördlich und somit quasi gegenüber von Kaliningrad. Und mittels dort stationierter Waffen ließe sich halt die Ostsee kontrollieren. In der Theorie. In der Praxis gibt es aber keine historischen Beispiele, ob die Annahme zutrifft. Was allerdings eben neu ist, zurückzukommen auf die Theorie, ist die Nutzung weitreichender Flugkörper. In Militärstrategie wird da auch von A2AD, Anti-Access Area Denial, gesprochen. Und wenn wir halt eben über die strategische Bedeutung von Gotland sprechen, dann immer im Kontext einer etwaigen A2AD-Strategie der Russen. Aber wie gesagt, es gibt eben keine historischen Beispiele, wie Gotland mal in einer solchen Rolle eingesetzt worden ist, gerade unter der Verwendung weitreichender Flugkörper, weil das ja eher eine neuere Entwicklung ist.
Zurück zum russischen Entwurf. Der verschwand dann wieder und dann hieß es in einer Erklärung, Russland habe nicht vor, die Grenzen in der Ostsee zu verändern.
Ja, und das dann verbreitet über sämtliche Agenturen des Landes. Also das schien schon wichtig zu sein. Jetzt können wir sagen, na gut, Glück gehabt, Thema hat sich erledigt.
Ja gut, das ist jetzt kein Einzelfall gewesen. Ne? Also das reiht sich ein in eine mittlerweile lange Liste von Provokationen, nicht nur auf dem Wasser. Mit dem Ziel, Chaos zu stiften, Angst zu machen.
Und mit Erfolg. Johannes Peters, Abteilungsleiter Maritime Strategie und Sicherheit am Institut für Sicherheitspolitik Kiel.
Es entsteht Unruhe, es entsteht Aufregung, das Ganze wird diskutiert. Ziel des Ganzen ist es, Unsicherheiten zu schüren in diesen Ländern, aber auch im Rest Europas, was ja beispielsweise auch in Deutschland natürlich dann immer auf fruchtbarem Boden fällt, unkalkulierbarer Nachbar zu sein und die Kosten dafür zu erhöhen. Und die Kosten sind dabei nicht nur primär finanzielle Kosten, sondern die Kosten sind gesellschaftliche Kosten, die sind politische Kosten. Das ist eigentlich das Ziel von hybrider Kriegsführung.
Und nicht nur zu Wasser, sondern auch in der Luft. Es gibt immer wieder Scharmützel mit Kampfflugzeugen, wenn Eurofighter russische Aufklärer über der Ostsee abfangen.
Ein noch relativ neues Vorgehen ist die sogenannte GPS-Jamming-Strategie. Dabei blockieren Störsender die GPS-Signale von Flugzeugen oder auch Schiffen, indem sie einfach ein stärkeres Signal auf derselben Frequenz drüberlegen. Und genau das passiert offenbar schon seit Monaten über der Ostsee. Navigationsdaten werden gestört. Finnlands Präsident Alexander Stubb.
GPS sollte dafür sorgen, dass wir miteinander verbunden bleiben können. Russland nutzt das jetzt anders und es wird immer wieder so kleine Stiche setzen. Deshalb müssen wir vorbereitet sein und verstehen, wo sie herkommen. Und natürlich hoffen, dass keine großen Unfälle passieren werden.
Was macht nun ein Pilot, der in eine solche Situation kommt? Normalerweise wird er auf ein anderes System ausweichen. In der Regel stehen mehrere Systeme zur Navigation zur Verfügung.
Aber nicht gerne, sagt Charlie Salonius-Pasternak vom Finnish Institute of International Affairs.
Es gibt immer Backups, aber sie sind eben auch nur das. Wenn du mit einem Fallschirm aus einem Flugzeug springst, hast du einen Ersatzfallschirm, aber du willst nicht mit ihm springen. Du willst mit dem richtigen Fallschirm springen und ihn als Backup haben. Wenn GPS-Jamming passiert und du nutzt schon das Backup-System, ist das nicht gut für die Sicherheit.
Allerdings, es geht auch nicht immer, dann nämlich nicht, wenn ein Flughafen gar nicht entsprechend ausgerüstet ist. So musste die Fluggesellschaft Finnair vor 3 Wochen ihre Flüge ins estnische Tartu einstellen. Jetzt wird der Flughafen dort erstmal auf eine andere Anflugtechnik umgestellt. Anfang Juni soll es soweit sein.
Inzwischen wurde der Störsender übrigens auch lokalisiert in Kaliningrad. Und er hat auch schon einen Namen, Baltic Jammer.
Es muss aber auch gar nicht beim Jamming bleiben. Es gibt auch GPS-Spoofing. Spoofing ist wie Jamming, nur krasser. Dabei wird das Signal nämlich nicht nur gestört, sondern verfälscht. Die Folge, der Pilot, der bekommt eine falsche Position angezeigt. Noch einmal Charlie Salonius-Pasternak.
Das ist viel heimtückischer und gefährlicher. Für mich ist das eins der Argumente, weshalb wir dem jetzt entschieden entgegenwirken müssen, damit Russland nicht denkt, jetzt haben wir durch das Jamming hier und da Probleme verursacht, wieso erhöhen wir nicht einfach das Tempo und betreiben etwas Spoofing? Das wäre dann viel besorgniserregender, weil du nicht unbedingt weißt, dass etwas passiert, bevor es zu spät ist.
Ja, und auch er glaubt, Russland wolle einfach Chaos stiften, Angst erzeugen.
Und dazu passt natürlich auch das gerade stattfindende Manöver der russischen Streitkräfte in der Nähe der ukrainischen Grenze, und zwar mit taktischen Atomwaffen. Also das sind Sprengköpfe auf Raketen mit geringerer Reichweite, auf Kurz- und Mittelstreckenraketen. Und das Ganze lange vorher angekündigt.
Das ist übrigens auch das, was Sabine Adler vom Deutschlandfunk auffällt. Die hatte gesagt, das Besondere ist gar nicht, dass diese Übung stattfindet. Das Besondere sei, dass so lange und ausführlich im Vorfeld darüber gesprochen worden ist.
Und da sind wir wieder beim Punkt hybride Kriegsführung. Tja. Was nutzt in diesem Fall das Manöver, wenn es gar keiner mitbekommt? In Deutschland zum Beispiel.
Die russischen Atomwaffen funktionieren einfach immer, werden in den Raum gestellt, gerne in irgendwelchen Fernseh-Talkshows. Und dann ist es meist Kreml-Sprecher Peskow, der die Aufgabe hat zu sagen, nee, das haben wir ja gar nicht vor, nur bei einer substanziellen Bedrohung Russlands und so weiter. Johannes Peters vom Institut für Sicherheitspolitik in Kiel.
Zum Wesen eigentlich von hybriden Aktionen gehört immer dieses plausible Dementi, ja? Also die Möglichkeit, plausibel zurückzurudern, um zu sagen, nein, das war beispielsweise ein unabgestimmter Referentenentwurf oder was auch immer, der gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen ist. Aber das Thema ist eben in der Welt. Mhm. Das Thema ist in der Welt, es wird diskutiert und es ist eben ein neuer Aspekt, der mitgedacht werden muss, ohne dass man das selber vorantreiben muss. Und das ist natürlich genau das, was man mit solchen hybriden Aktionen erreichen möchte.
Warum steht eigentlich die Ostsee gerade so im Fokus? Und welche Regeln gelten da eigentlich für die Staaten, wenn es um Durchfahrt, Meerzugänge und Grenzziehung geht? Das klären wir jetzt im zweiten Teil.
Mal ganz nüchtern betrachtet, wer bestimmt überhaupt, wer was auf den Weltmeeren machen darf? Dafür gibt es ein internationales Regelwerk und das ist noch gar nicht mal so alt, hat uns Helge Adrians von der Stiftung Wissenschaft und Politik erzählt.
Man muss halt historisch bedenken, dass Anfang der 80er Jahre erst das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen herausgegeben worden ist und Russland dieses erst 1997 als Folgestaat der Sowjetunion ratifiziert hat. Man müsste sich da halt eben wirklich ganz genau dem Artikel beschriebenen Inseln angucken und könnte dann spezifischer sagen, okay, um welche Punkte geht es? Geht es jetzt konkret um die gesamte Basislinie, ne, also die gedachte Linie zwischen den inneren und äußeren Gewässern oder eben nur um bestimmte Punkte davon?
In diesem Seerechtsübereinkommen ist so ziemlich alles geregelt, was mit Seevölkerrecht zu tun hat. Die Nutzung durch Schifffahrt, Überflüge, Fischerei, Kabel- und Rohrverlegung, Meeresschutz. Falls sich Staaten da nicht einig sind, gibt es den Internationalen Seegerichtshof.
Wenn ihr jetzt mal online eine Karte aufmacht, dann werden euch beispielsweise bei Google Maps keine Seegrenzen in der Ostsee angezeigt. Die zu bestimmen und festzulegen ist logisch alles andere als einfach.
Also das Problem bei maritimen Grenzen im Unterschied zu terrestrischen ist halt eben, dass ich diese nicht sehen kann. Sprich, auf dem Wasser ist kein markantes Geländemerkmal, wie beispielsweise ein Fluss, ein Berg oder ich kann auch keinen Pflock einschlagen. Ich muss halt in der Theorie festlegen, in Form von Abständen, wo jetzt diese Linien sind. Solche Linien verändern sich laufend. Und sie haben sich in der Vergangenheit schon sehr, sehr oft verändert. Das ist also jetzt nichts völlig Unnormales. Die jetzige Aufmerksamkeit kommt halt eben hauptsächlich daher, dass diese Meldung von Russland stammt und man annehmen könnte, dass sie halt zum Teil der hybriden Kriegführung gehört.
Russland selbst hat zwei Zugänge zur Ostsee. Einmal über die russische Exklave um Kaliningrad, so umschlossen im Süden von Polen und im Norden von Litauen. Und diese Region um Kaliningrad mit etwa 1 Million Einwohnern, die ist schon eine absolute Besonderheit.
Ich war selbst schon mal da, ein Gebiet in etwa so groß wie Schleswig-Holstein, direkt an der Ostsee, wunderschön. Und ich war da mal zu Schulzeiten zu einer Art Austausch. 5 Stunden Wartezeit an der Grenze, aufwendig Visum beantragen, war überhaupt nicht easy. Kaliningrad hieß bis 1945 Königsberg, gehörte zu Ostpreußen und der bekannteste Königsberger wäre jetzt gerade vor wenigen Wochen 300 Jahre alt geworden, weltbekannter Philosoph, na?
Sagst du.
Immanuel Kant. Und die heutige Bundesstraße B1, die man jetzt rausfahren kann aus Berlin, die hat bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs direkt nach Königsberg geführt.
Es gab wohl sogar mal Pläne, Kaliningrad zu einer Art Hongkong an der Ostsee zu machen, also zu einer Sonderwirtschaftszone, ist allerdings gescheitert. Militärisch allerdings ist Kaliningrad für Russland extrem wichtig. Dort ist unter anderem die baltische Hochseeflotte stationiert. Es gibt dort den einzigen eisfreien russischen Ostseehafen. Und die Versorgung Kaliningrads mit Waren ist seit dem russischen Überfall auf die Ukraine sehr viel schwieriger geworden.
Den zweiten Zugang hat Russland zur Ostsee über den finnischen Meerbusen, also die Bucht zwischen Finnland und Estland. Da gibt es 2 wichtige Häfen und Städte, St. Petersburg und Ust-Luga. Und es gibt eine Kanalverbindung von dort ins russische Weiße Meer. Und dort wiederum, auf der Halbinsel Kola, werden die meisten russischen Nuklearwaffen gelagert. In Murmansk, vielleicht kennt ihr die Bilder, ist der wichtigste russische U-Boot-Hafen.
Geopolitisch war die Ostsee ja nie unwichtig, gerade auch weil sie so klein und eingeklemmt ist zwischen Skandinavien, dem Baltikum und Russland. Jetzt allerdings, seit Schweden und Finnland in diesem Jahr der NATO beigetreten sind, ist die Ostsee als Gewässer von NATO-Staaten, von NATO-Mitgliedstaaten umschlossen. Das ist für Russland eine komplett neue Situation, sagt Helge Adrians.
Russland muss halt eben diese NATO-Staaten passieren. Das darf es auch nach dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen. Das nennt man dann Innocent Passage. Das passiert auch regelmäßig, dass russische Kriegsschiffe eben durch das Skagerrak-Kattegat fahren. Spätestens mit Russlands Krieg gegen die Ukraine, aber schon zuvor durch die Annexion der Krim, ist Russland isoliert gewesen. Sie müssen sich vorstellen, dass bis, ich meine, 2013 Russland ja noch regelmäßig an NATO-Manövern teilgenommen hat, wie zum Beispiel Baltops. und russische Kriegsschiffe nach Kiel eingelaufen sind und an der Kieler Woche teilgenommen haben. Das gibt es eben seitdem nicht mehr. Und damit sind eben auch Kommunikationskanäle abgebrochen. Jetzt haben natürlich die NATO-Staaten eine sehr starke Position. Und ein Erklärungsversuch ist halt eben, dass Russland als einzelnes Land gegenüber diesem wahrgenommenen Block als relevant angesehen werden möchte. So, und wie mache ich das, um mich ernst nehmen zu wollen? Nicht auf die charmanteste Art, ich provoziere. Und das wäre eben ein Erklärungsversuch dafür.
Ein Erklärungsversuch für diesen Gesetzesentwurf zur Seegrenzenverschiebung, der da aufgetaucht ist. Russlands Schritt hat übrigens die gewollte Wirkung nicht verfehlt, wir haben es vorhin schon gehört. Finnland nervös, Litau ebenso nervös. Helge Adrians sagt, normalerweise sind solche Seegrenzenverschiebungen auch nichts, was man eben mal einseitig verkünden kann.
Man sieht ja eben an den ganzen Reaktionen, dass man sich halt sorgt, weil es eben nicht vorher offenbar mit den betroffenen Staaten kommuniziert worden ist. Solche Seegrenzverschiebungen, die hat es in der Vergangenheit sehr, sehr oft gegeben. So etwas zieht sich in der Regel auch über Jahre, bis man eine gemeinsame Lösung findet. Falls man keine findet, kann man vor den Internationalen Seegerichtshof ziehen. Aber manchmal haben es auch Staaten eben bilateral geschafft, da eine Einigung zu finden. Es sieht nur hier so aus, als würde es eben nicht um den häufigsten Grund gehen, nämlich Fischereirechte, sondern dass es hier vor allem um Durchfahrtsrechte geht und Durchfahrtsrechte vor allem für militärische Kriegsschiffe. Das ist die Annahme, die man jetzt treffen könnte.
Einige reden jetzt schon von einer Zeitenwende in Bezug auf die Ostsee. Etwas, woran wahrscheinlich niemand denkt, wenn man gerade so auf Rügen oder Usedom am Strand steht.
Ein Anrainerstaat der Ostsee ist Polen, direkter Nachbar von Kaliningrad. Und für alle, die mehr über unsere Nachbarn im Osten erfahren wollen, haben wir noch einen Podcast.
Ja, in Polen ist der Podcast unserer beiden Kollegen Christine Joachim und Martin Adam aus dem ARD-Studio in Warschau. Alle zwei Wochen donnerstags gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Und in der aktuellen Folge geht es auch um die Sorgen in Polen vor einem russischen Angriff auf NATO-Gebiet. Eine Folge davon: immer mehr Polinnen und Polen kaufen sich Häuser in Spanien.
Mhm, tatsächlich. Das waren die News Junkies für heute. Wir hören uns morgen wieder. Martin Spiller und Bruno Dietl verabschieden sich.
Tschüss.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.